Guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen, liebe Gottesdienstbesucher. Es sind heute doch etliche da, die ich gar nicht kenne. Schön, dass ihr da seid. Vor etwas mehr als 6 Jahren, das ist jetzt mittlerweile her, waren wir mit dem Kammerorchester in einem Einsatz in Moskau. Es war Anfang des Jahres, also nach Neujahr, und in Russland wird dann Weihnachten ja etwas später dann gefeiert. Und so waren wir dann quasi zu diesem Weihnachtsfest dann dort Anfang Januar. Und so kam es, wir hatten so wie unsere Basisstation in Moskau in einer Bibelschule eingerichtet, und zu den einzelnen Gottesdiensten sind wir dann immer mit einem Bus aufgebrochen. Und wir hatten dann einen Tag, dann sind wir es war 3 oder 4 Uhr nachts losgefahren, um einen Gottesdienst zu gestalten, der um 17 Uhr nachmittags war. Und wir kamen wirklich pünktlich an. Wir sind die ganze Zeit da mit so einem Bus gefahren. Wir hatten eine längere Strecke vor uns, auch wegen der Witterungsverhältnisse, die dort geherrscht haben. Überall Schnee, und die Straßen waren dementsprechend auch nicht so gut zu befahren. Und bei so einer Busfahrt hat man natürlich sehr viel Zeit. Das sind ja doch einige Stunden, um sich zu unterhalten, um sich kennenzulernen. Und es war nämlich so, dass die Teilnehmer, die da mitgespielt haben, teilweise das erste Mal in dieser Konstellation zusammen gespielt haben oder einen Einsatz zusammen gemacht haben. Und ich kannte so auch nicht jeden. Aber so eine Busfahrt bietet sich ja an, sich dort kennenzulernen. Und das haben wir dann auch getan. Und ich kam mit einem jungen Bruder ins Gespräch. Und wir unterhielten uns, wir lernten uns kennen. Und irgendwann kamen wir da, ich weiß nicht mehr genau warum oder wie, aber ich habe ihn gefragt, ob er aus einem gläubigen Elternhaus kommt, also ob er gläubig aufgewachsen ist, christlich gläubig und die ganzen Dinge von klein auf kennt. Und er sagte mir, ja, er hat gläubige Eltern. Und ich habe dann noch gefragt, in welcher Gemeinde. Und dann sagte er, seine Mutter wäre in einer Gemeinde, sein Vater wäre aber nicht mehr in einer Gemeinde. Und das lag daran, das erzählte mir er mir da auch, dass er, der Vater, der hatte mal in einer Gemeinde etwas erlebt, was ihn so fertig gemacht hat. Er hat eine Ungerechtigkeit in der Gemeinde erlebt. Er hat erlebt, wie Menschen in der Gemeinde ihre Position ausnutzen. Und das konnte er nicht mehr verarbeiten. Und er ist aus der Gemeinde rausgetreten. Er hat trotzdem ein Leben als Christ geführt. Er hat die Familie auch christlich angeleitet, auch die Werte vermittelt. Aber er wollte mit der Gemeinde an sich nichts mehr zu tun haben. Er ging zwar noch zu Gottesdiensten, aber er wollte nicht mehr Teil einer Gemeinde sein, weil er einfach Dinge erlebt hat, Ungerechtigkeit erlebt hat, die er nicht verarbeiten konnte. Ich möchte die Situation und auch den Vater an dieser Stelle nicht bewerten, weil man bei Konflikten ja oft auch beide Seiten kennen muss, um irgendwie ansatzweise auch ein objektives oder ein gerechtes Urteil bilden zu können. Ich kenne ja nur die Geschichte von diesem Bruder, die Seite von ihm. Aber sollte all das stimmen, was der Vater in der Gemeinde erlebt hat oder erleben musste, dann fragt man sich schon, Herr, warum lässt du solch eine Ungerechtigkeit in der Gemeinde zu? Es ist doch deine Gemeinde. Warum lässt du das zu? Warum greifst du nicht ein? Und zur Zeit von Maleachi gab es im Volk Israel Menschen, die sich genauso fühlten. Ja, sie sahen Ungerechtigkeit um sich und sie kamen damit nicht klar. Und scheinbar tat Gott nichts dagegen. Wer mehr von den Umständen wissen will, den möchte ich mal empfehlen, dass er das Buch Nehemia mal durchliest. Dort bekommt man so einen leichten Einblick, was vermutlich im Volk Israel los war. Es gab sehr viele soziale Ungerechtigkeiten unter den Israeliten. Und die Menschen, die trotzdem versucht haben, fromm zu leben, die haben sich gefragt, Gott, warum lässt du das zu? Und ich möchte mit uns gemeinsam den Predigttext von heute lesen, Maleachi Kapitel 2, den letzten Vers 17 und die ersten 6 Verse aus dem 3. Kapitel. Ihr macht den Herrn unwillig durch euer Reden. Ihr aber sprecht, womit machen wir ihn unwillig? Damit, dass ihr sprecht, wer Böses tut, der gefällt dem Herrn und an solchen hat er Freude. Oder, wo ist der Gott, der da straft? Siehe, ich will meinen Engel senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Und es wird dem Herrn wohlgefallen, das Opfer Judas und Jerusalems, wie vormals und vor langen Jahren. Und ich will zu euch kommen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, Ehebrecher, Meineidigen und gegen die, die Gewalt und Unrecht tun, den Tagelöhnern, Witwen und Waisen und die den Fremdling drücken und mich nicht fürchten, spricht der Herr Zebaoth. Ich, der Herr, wandle mich nicht und ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Soweit der Text. Als ich den Text vor mehr als einem Jahr in einzelne Predigtabschnitte gegliedert habe, da hat mich das Buch Maleachi an mein Studium erinnert. Wir haben hier im Wesentlichen ja drei Gerichtsbotschaften, die haben wir jetzt hinter uns. Also wir haben ja schon drei Gerichtsbotschaften gehört. Und jetzt kommen wir eigentlich zu Verheißungen, die Gott macht. Nur zugegeben, diese Verheißungen sind auf den ersten Blick auch ein wenig streng im Ton. Man fühlt sich vielleicht sogar davon bedroht. Aber der Kern der kommenden drei Predigten ist eigentlich ein positiver Kern, nämlich es geht um Verheißungen, die Gott dem Volk macht. Und es kommt halt darauf an, in welcher Beziehung man zu Gott steht, ob man das als bedrohlich empfindet, was Gott sagt, oder ob es für einen etwas ist, worauf man sich freut, weil man darauf hofft. Auf jeden Fall hat mich das an mein Studium erinnert, als ich am Anfang meines Studiums meinen Stundenplan für das erste Semester bekommen habe, standen da so Fächer drauf wie Informatik, Beschaffungslogistik, dann waren da noch Fächer wie Materialflusstechnik, Buchführung. All das waren so Dinge, wo ich zumindest vom Begriff erahnen konnte, worum es gehen wird in dem Fach. Dann gab es da noch so ein Fach, das hieß Modellierung von Logistikprozessen. Das hatte ich noch nie gehört, konnte ich auch nichts mit anfangen, aber dachte bisher auch da, um es zu studieren. Ist ja nicht schlimm, wenn du es nicht weißt. Und dann stand da noch Mathe 1. Mathe. Und ich als gebildeter oder eingebildeter Abiturient mit einem Abitur und Leistungskurs Mathe, also es hat mir nicht so viel Angst gemacht, dass da Mathe stand. Das Einzige, was mich so ein bisschen nachdenklich gemacht hat, war, dass alle Fächer mit 4 Stunden angesetzt waren und nur Mathe mit 8 Stunden. Da dachte ich schon, na gut, okay, wahrscheinlich wird da schon ein bisschen mehr auf einen zukommen. Aber es hat mich, wie gesagt, nicht schockiert. Ich wusste, gut, wird wahrscheinlich ein bisschen was zu lernen sein. Und in der ersten Stunde sagte der Dozent direkt, ich habe eine Durchfallquote von 95%. Also 95% aller Studenten, die die Prüfung antreten, fallen durch. Nicht, dass jemand diesen Begriff jetzt Durchfallquote falsch zuordnet. Und der Unterricht hat wirklich dann so angefangen, also er hat dann noch gesagt, es war ein riesen Vorlesungssaal, wir haben gar nicht in den größten der Uni reingepasst. Und er sagte, wer verstehen will, wie viel das ist, der fängt jetzt mal bei sich an und zählt dann bis 10. Und der 10. kommt zur Hälfte durch die Matheprüfung. Ja. Und dann dachte ich, oh, das wird jetzt aber anstrengend. Und dann fing er an und er sagte, was ist Addition? Ja, mit anderen Worten, was ist Plusrechnen? Und ich dachte, Mensch, wo bin ich hier gelandet? Und er fing an, gut, das Addieren ist letztendlich eine Zahlenreihe, man muss sich die Zahlen alle an einer Kette vorstellen und man zählt dann die Zahl, die man vorne hat, mit der anderen zusammen. Und ich dachte nur, ist das sein Ernst? So, ich hatte 4 Stunden am Stück Mathe. Ja, ich bin nach 15 Minuten aufgestanden, habe meine Tasche gepackt und bin rausgegangen. Zweiter Termin komme ich rein, er sagt, was ist Subtrahieren, also Minusrechnen. Ich habe direkt meine Tasche gepackt und gegangen. Ich dachte, kann ich die Zeit? So nach, es hat nicht mal 2 Wochen gedauert. Zweite Woche bin ich dann erstmal gar nicht hingegangen. Und dann bin ich, nach knapp 2 Wochen war das dann wieder in die Vorlesung. Und da hat der Unterrichtsstoff von meinem, also da hat der letztendlich, haben die Studenten oder wir mussten dann Prüfungen vom Abiturjahrgang rechnen. Also er war in 2 Wochen vom Plusrechnen zum Abiturstoff gekommen. Und dann wusste ich, okay, jetzt weiß ich, warum wir 8 Stunden Mathe die Wochen haben. Und das war dann auch das letzte Mal, dass ich gefehlt habe. Was ich damit sagen will, der Professor hat irgendwann dann gesagt, als wir da am Verzweifeln waren, so nach 2,5 Wochen, Leute, ihr müsst Folgendes behalten. Die ersten 3 Semester müsst ihr euch durchkämpfen. Da müsst ihr euch durchbeißen. Da wird euch keiner helfen, aber ihr müsst dranbleiben. Und wenn ihr diese 3 Semester geschafft habt, dann ziehen wir euch durch als Professoren. dann scheitert hier keiner mehr. Aber die ersten drei Semester müsst ihr durchhalten. Und mich hat dieses Buch Maleachi so ein bisschen daran erinnert. Die ersten drei Predigten waren wirklich reine Gerichtsbotschaften. Und Gott sagt einfach nur, was falsch läuft, was er für ein Problem hat. Aber jetzt fängt er an, dem Volk auch Verheißung zu machen und ein Stück weit Hoffnung zu geben. Und so lautet das Predigtthema heute auch: Hoffnung inmitten von Ungerechtigkeit. Und der erste Punkt dieser Botschaft heißt: Gott duldet Ungerechtigkeit. Das ist eine Aussage, die ich erstmal so im Raum stehen will. Dieser Abschnitt fängt ziemlich ähnlich an wie die anderen Predigtabschnitte. Gott wirft dem Volk hier wieder vor, dass sie ihn müde machen. Ihr macht mich unwillig. Aber der Grund für den Vorwurf Gottes gegenüber Israel war ein Vorwurf, der sich unter den Israeliten gegenüber Gott, der dort unter den Israeliten gegenüber Gott entstanden ist. Und dieser Vorwurf wurde von den Israeliten scheinbar auch Gott gegenüber ausgesprochen. Aber nochmal der Reihe nach. Scheinbar haben die Israeliten auf ihr Umfeld geachtet, zumindest einige, und sie haben festgestellt, dass es eine Reihe von Menschen gibt, die sich nicht an Gottes Gebote halten und die dennoch Erfolg haben. Vielleicht haben sie sogar versucht, ein frommes Leben zu führen, aber immer wieder wurden sie von anderen Menschen übervorteilt, sie wurden ausgenutzt oder wie man heute so schön sagt, sie wurden über den Tisch gezogen. Und als ob das nicht schon genug wäre, also dieses Unrecht, diese Ungerechtigkeit zu erleben, so schien es fast noch so, als ob Gott dieses Verhalten duldet. Mehr noch, diese Menschen hatten Erfolg in ihrem Leben und sie hatten Erfolg mit ihrem Handeln. Und da kommt auch die Frage auf, wieso segnet Gott diese Menschen? Warum kommen sie damit durch? Ungeachtet der Frage, warum Gott diese Menschen nicht direkt bestraft für ihr Handeln. Und so kamen die Israeliten dann irgendwann zu dem Entschluss, Gott hat Freude an Ungerechtigkeit und an Menschen, die dieses Unrecht ausleben. Kennen wir diese Situation, in der sich die Israeliten hier befinden? Ich glaube schon, wir haben es gerade von Olli gehört. Ja, einige Beispiele, da macht man seine Steuererklärung aufrichtig. Man gibt alle Nebeneinkünfte ein. Und am Ende muss man vielleicht sogar noch Steuern zahlen und dann die anderen arbeiten nebenbei gefühlt mehr als hauptberuflich. Und die haben am Endeffekt mehr Geld. Da versucht man gerecht zu sein, da versucht man alles auch richtig zu machen und man wird übervorteilt. Da macht man treu seiner Arbeit, man ist gewissenhaft, man ist ehrlich. Und wenn es um die Beförderung geht oder um eine Lohnerhöhung, da bekommt ausgerechnet der Kollege die Stelle oder mehr Geld, der am wenigsten leistet, der sich aber dem Chef gegenüber am besten verkaufen kann. Und scheinbar segnet Gott dieses Verhalten. Oder wie ich in der Einleitung erzählt habe von meinem Bekannten, da gibt es jemanden in der Gemeinde, der seine Position ausnutzt. Ich leide darunter und scheinbar greift Gott nicht ein. Er segnet das sogar noch. Und ich glaube, fast jeder von uns kennt solche oder ähnliche Situationen. Vielleicht durchlebst du gerade eine solche Situation und du fragst dich auch, Herr, warum duldest du diese Ungerechtigkeit? Diese Situation finden wir auch mehrmals im Alten Testament. Es ist nicht nur so, dass die Menschen hier zur Zeit von Maleachi in dieser Situation waren und diese Frage gestellt haben. Wir lesen es beispielsweise in Hiob, wir lesen es in Jesaja oder in Habakuk, einem anderen kleinen Propheten. Aber es gibt auch Psalmen, die sich ganz bewusst mit dieser Thematik und diesen Gefühlen der Menschen beschäftigen, die in so einer Situation stecken. In solchen Momenten ist eins von entscheidender Bedeutung. Wir dürfen Gott mit unseren Empfindungen konfrontieren. Wir dürfen Gott unsere Gefühle auch ruhig emotional entgegenbringen und ein Stück weit anklagend vielleicht entgegenbringen und sagen, Herr, ich fühle mich ungerecht behandelt. Ich erlebe etwas, was absolut nicht gerecht ist. Warum lässt du das zu? Das dürfen wir Gott ruhig sagen, denn er kennt unser Herz. Er weiß doch, was da drin ist. Wir können doch nichts vor ihm verstecken. Aber wir sollten uns davor hüten, aufgrund unserer Lebenssituation ein Urteil über Gott und über sein Wesen zu führen oder zu stellen, ein Urteil zu fällen. Und genau das taten die Israeliten hier. Sie betrachten ihre Lebenssituation und schließen darauf auf Gottes Charakter. Gott hat Freude an Ungerechtigkeit und Gott tut nichts dagegen. Und genau das ist der Grund, warum sie Gott getadelt hat. Gott hat sie nicht dafür getadelt, dass sie in einer schweren Situation waren oder sich über ihre Situation beklagt haben. Nein, Gott hat sie dafür getadelt, dass sie über den Charakter Gottes sagen, Gott duldet Ungerechtigkeit. Und somit kommen wir zum zweiten Punkt. Gott wird Ungerechtigkeit nicht unbestraft lassen. Ich lese nochmal Verse 1 bis 6. Siehe, ich will meinen Engel senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers, oder man könnte das auch mit Schmied übersetzen, und wie die Lauge des Wäschers. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis oder Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit und es wird dem Herrn wohlgefallen, das Opfer Judas und Jerusalems wie vormals und vor langen Jahren. Und ich will zu euch kommen und Gericht. Ich will zu euch kommen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, Ehebrecher, Meineidigen und gegen die, die Gewalt und Unrecht tun, den Tagelöhnern, Witwen und Waisen und die dem Fremdling drücken und mich nicht fürchten, spricht der Herr Zebaoth. Gottes Antwort lautet hier, ich werde kommen und einen jeden zur Rechenschaft ziehen. Das ist Gottes Antwort auf die Anklage Israels. Gott wird erscheinen. Zunächst wird er hier seinen Boten senden, so lesen wir es hier. Anschließend wird Gott selber kommen. Er wird selber erscheinen. Gott nimmt sich das Problem der Ungerechtigkeit dieser Welt persönlich an. Und Ausleger sind sich hier zum größten Teil einig, dass das hier eine Prophetie ist, zum einen auf Johannes den Täufer und zum anderen, wenn wir hier von Engel des Bundes lesen, auf Jesus Christus. Weiter stellt er hier dann eine angstmachende Frage, das haben wir gerade gelesen, wer wird an diesem Tag bestehen können? Wer wird das überleben, wenn ich komme? Und hier werden zwei Bilder gebraucht. Zum einen das Feuer des Schmelzers oder des Schmiedes und die Lauge oder die Seife des Wäschers. Und beides soll zum Ausdruck bringen, dass Gott jeden Flecken, alles was nicht rein ist, das wird er zunächst entfernen. Wenn man ein Edelmetall, also zum Beispiel Gold oder Silber hat oder irgendwo Klumpen, also Goldnuggets aus der Erde ausbuddelt, dann kommt es häufig vor, dass in diesem Metall, was erstmal nach sehr viel Gold aussieht, auch Stoffe drin sind, die nicht Gold sind. Und wenn man das voneinander, wenn man reines Gold haben will, dann macht der Schmied Folgendes, er macht ein Feuer, ein sehr heißes Feuer und dann legt man das hinein und man macht dieses feste Metall flüssig, ganz vereinfacht dargestellt. Und dann kommt es oft dazu, dass die Stoffe, die nicht Gold sind, irgendwann an der Oberfläche schwimmen. Das ist die Schlacke. Und die kann man dann abschöpfen. Und wenn man das dann wieder abkühlen lässt, dann hat man das reine Gold. Das ist wirklich wertvoll. Das ist sauberes, reines Gold. So ähnlich ist es ja auch, wenn wir irgendwelche Flecken in Kleidung haben. Oft reicht es nicht aus, wenn man einfach nur mit Wasser drüber geht. Sondern oft braucht man Reinigungsmittel. Man muss es einweichen lassen und dann kann man es rauswaschen. Gott wird sein Volk reinigen und wenn er sein Volk gereinigt hat, dann wird er für Gerechtigkeit sorgen. Er wird alles Unreinige beseitigen und er wird bei der geistlichen Elite, so lesen wir es hier auch, anfangen, bei den Söhnen Levis. Das hat wahrscheinlich auch gerade im Kontext etwas zu tun, dass er in vorhergehenden Abschnitten gerade die geistlichen Führer des Volkes ziemlich kritisiert hat und deswegen geht er hier nochmal explizit auf die geistlichen Leiter an und sagt auch, dass er zu den Söhnen Levis kommen wird und dort auch eine Säuberung, eine Reinigung durchführen wird, eine geistliche Reinigung. Und wenn diese Reinigung stattgefunden hat, dann werden Gott die Opfer wieder gefallen, die vom Volk kommen. Wir erinnern uns daran, dass Gott die Opfer kritisiert hat. Er hat gesagt, ich habe keinen Gefallen an dem, was ihr tut. In Vers 5 macht Gott nochmal klar, dass die Anschuldigungen, die das Volk gegen ihn aufgebracht hat, nicht stimmen. Und er droht hier allen Zauberern, allen Ehebrechern, den Meineidigen, also Meineidige sind Menschen, die letztendlich einen Eid, den sie entweder geschworen oder ein Versprechen, was sie gegeben haben, die das brechen, die sind meineidig. Und Menschen, die Gewalt und Unrecht gegen Tagelöhner, Witwen, Waisen und den Fremdlingen dulden oder ausführen, diesen Menschen droht er hier. Er sagt, ich werde euch zum Gericht bringen. Interessant ist dann auch eine letzte Gruppe und er sagt hier nämlich, alle, die meinen Namen nicht fürchten. Also er zählt hier mehrere Gruppen auf, die ein Stück weit sich bedroht fühlen sollten durch das Kommen des Herrn. Und die letzte Gruppe ist alle, die meinen Namen nicht fürchten. Ich hoffe, dass die Begriffe Ehebrecher, Zauberer, Meineidiger und so weiter, dass sie auf keinen von uns zutreffen. Ich hoffe es wirklich, dass wir alle sagen können, nee, das sind wir eigentlich nicht. Aber bei der letzten Gruppe, ich glaube, da kann es vorkommen, dass wir ein Stück weit vielleicht sogar ertappt fühlen. Bei der Gottesfurcht, da stehen wir alle in der Gefahr, diese Gottesfurcht Stück für Stück zu verlieren. Und wenn wir wissen wollen, wie viel Gottesfurcht, oder wenn du wissen willst, wie viel Gottesfurcht in dir vorhanden ist, dann denk mal darüber nach, wie schwer oder wie leicht es dir fällt, zu sündigen. Das kannst du persönlich, das kann ich persönlich ja in meinem Leben prüfen. Du weißt, womit du Probleme hast. Wie schwer fällt es dir? Und wenn es dir nicht schwer fällt, zu sündigen, dann musst du dir die Frage stellen, wie sehr du Gott fürchtest. Wie ich bereits sagte, kommt es bei dieser Verheißung Gottes auf die Beziehung zu ihm an. Wenn du auf Gott als den gerechten Richter wartest, der für dich einstehen wird, der die Gerechtigkeit für dich wiederherstellen wird oder dir Gerechtigkeit verschaffen wird, dann ist die Antwort oder das Versprechen Gottes, dass er als gerechter Richter kommen wird, eine positive Botschaft. Etwas, was dir Kraft gibt, durchzuhalten. Es ist für dich Hoffnung inmitten von Ungerechtigkeit. Wenn du jedoch selbst zu den Menschen gehörst, die sich mit Ungerechtigkeit durchs Leben hangeln, die genau wissen, dass es Dinge gibt, die sie eigentlich nicht machen sollten, sie aber immer wieder trotzdem tun, weil Gott die Sünde ja scheinbar sowieso nicht direkt bestraft oder bestimmt darüber hinwegsehen wird, dann ist diese Botschaft von Komm für dich eher eine Bedrohung und eine Gefahr. Zu welcher Gruppe gehörst du? Gott endet hier in Vers 6 mit einem Versprechen. Er sagt, ich, der Herr, wandle mich nicht. Ich bleibe immer gleich. Ich habe früher die Ungerechtigkeit gehasst und ich habe sie bestraft. Und wenn wir ins Alte Testament schauen, oft direkt. Und ich hasse die Ungerechtigkeit immer noch. Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Und ich lasse Ungerechtigkeit nicht ungesühnt. Gott verspricht, dass wir uns auf ihn verlassen können. Ein Versprechen ist ja immer so gut wie die Person, die es verspricht. Und ich muss bei diesem Satz immer an eine Situation denken, die ich auf Arbeit erlebt habe. Ich war bei uns unten in der Firma im Verladebüro und dort waren dann die Kollegen, die dort in der Verladung gearbeitet haben, die Papiere rausgeben und so weiter. Und da waren dann halt auch ein paar Lkw-Fahrer, die dort standen und Papiere abholen wollten. Und jetzt kam es dazu, dass der eine Mitarbeiter mit einem Disponenten von unserer Spedition telefoniert hat. Und das haben halt alle so mitbekommen, ne, weil das ist ja relativ klein. Also man wusste, worum es geht. Und irgendwann legt dann der Kollege auf und informiert die anderen dann über das Gespräch, das er gerade hatte. Er sagt, ja gut, es sieht folgendermaßen aus. Ein LKW wurde nicht rechtzeitig entladen, kommt aber zurück, der muss aber noch beladen werden, weil die Teile müssen morgen auf der Baustelle sein und die haben Termin und so weiter. Und der Disponent hat jetzt gefragt oder gesagt, es wäre super, wenn wir heute länger machen. Und diesen einen LKW, wenn er denn kommt, der kommt auch sofort, der fährt durch, der macht keine Pause und so weiter. Wenn der kommt, dass wir den LKW dann noch beladen und danach machen wir Feierabend, das wird länger dauern. Aber er hat gesagt, er kommt vorbei und er bringt uns Döner vorbei. Und ein LKW-Fahrer, der in der Tür stand, der arbeitet, das ist ja quasi sein Kollege, der Disponent, der fing nur laut an zu lachen. Und er sagte dann nur, wenn dieser Disponent, den Namen will ich nicht nennen, mal all seine Versprechen einlösen würde, dann hättet ihr alle Übergewicht wegen der vielen versprochenen Döner und wir LKW-Fahrer wären alle Alkoholiker, weil er uns schon alle mehrere Kisten Bier versprochen hat. Gesehen haben wir alle noch nichts. Kurz Zeit später habe ich dann mitbekommen, dass dieser Disponent entlassen wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch daran lag, dass er vielleicht auch seinem Chef gegenüber viel versprochen hat und nichts eingehalten hat. Gott ist anders. Gott ist anders. Wenn Gott verspricht, dann hält er sein Versprechen. Und daran dürfen wir uns festhalten. Den Zeitpunkt, wann er sein Versprechen einlöst, den lässt er sich offen. Fakt ist aber, er wird sein Versprechen einlösen. Und das gibt uns hoffentlich, und das darf uns Mut geben, das darf uns Hoffnung geben, Es darf uns Zuversicht geben, gerade in den schweren Situationen in unserem Leben, wenn wir in einer Situation sind, wo wir uns mit Ungerechtigkeit umgeben fühlen, wo wir nicht verstehen, warum Gott es zulässt. Es wird der Moment kommen, wo Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Wenn du Ungerechtigkeit erlebst, dann sage es Gott, klag ihm dein Leid, schütte ihm dein ganzes Herz aus, denn er weiß genau, wie du fühlst und wie es in deinem Herzen aussieht. Aber hüte dich davor, aufgrund deiner Lebenssituation ein Urteil über Gott zu fällen, welches nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Gott wird eines Tages all die Ungerechtigkeit, die du hier auf dieser Welt erlebst, all die Ungerechtigkeit, die hier auf dieser Welt geschieht, sühnen und bestrafen. Macht dir Gottes Verheißung Angst oder gibt es dir Hoffnung inmitten der Ungerechtigkeit, in der du dich befindest? Und als letztes, Gott steht zu seinem Wort und er erwartet das Gleiche von dir. Amen. Lass uns zum Abschluss beten. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Vater im Himmel, wir kommen zu dir und wir danken dir für diesen Tag. Danke dafür, dass du uns heute wieder so viel mitgegeben hast, worüber wir nachdenken dürfen, anhand dessen wir unser Leben prüfen dürfen. Und es hat sich heute durchgezogen, Herr, dass du derjenige bist, der für uns kämpfen wird. Und ich bitte dich darum, Herr, dass wenn wir in Lebenssituationen hineingeraten, wo wir uns ungerecht behandelt fühlen, wo wir vielleicht sogar Leid erleben aufgrund von dem Verhalten anderer, dass wir die Rache nicht selber üben, dass wir mit unserem Leid zu dir kommen und den Glauben an deine Verheißungen behalten, Herr, dass du eines Tages all das Unrecht auflösen wirst. Du wirst dafür sorgen, dass Gerechtigkeit hergestellt wird. Und diese Verheißung wollen wir immer vor Augen behalten und diese Verheißung soll uns Kraft geben und Mut geben, diese schweren Situationen unseres Lebens mit deiner Hilfe zu durchleben und sie zu meistern. Danke dafür, dass du uns nicht in diesen Situationen alleine lässt. Amen.